Mein Name ist Herr Kurz, wenn Sie die Stimme Türkiyes. Im Studio Nanka begrüßen Sie
Hakan Ören
und Murat Gökmen. Sie empfangen so morgens an über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19 Meter Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 31 Meter Band auf 5.945 kHz. In unserer Einstellungssendung bringen wir nach den Nachrichten der Pressschau die Senderin Sportpanorama, danach hören Sie den Osten und Türkei sowie Wahl. Danach kommt Musik.
Nachrichten.
Anlässlich des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk erklärte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass die Region weiter denn je von ihren Kernzielen entfernt sei. Die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed verlas ein Schreiben von Guterres anlässlich des Internationaltages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, der am UN-Hauptsitz in New York stattfand. Der diesjährige Gedenktag ist besonders schmerzlich, weil diese grundlegenden Ziele weiter entfernt sind als je zuvor, so Guterres in seinem Brief. Guterres wies darauf hin, dass der Gazastreifen in mehr als einem Jahr durch israelische Angriffe verwüstet wurde und mehr als 43.000 Zivilisten, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, getötet wurden, und fügte Folgendes hinzu. Die humanitäre Krise verschlimmert sich täglich, das ist schrecklich und nicht zu entschuldigen. Guterres betonte auch, dass die israelischen Maßnahmen die Ausweitung der Siedlungen, Vertreibungen, Abrisse, die Gewalt der Siedler und die Androhung der Annexion in Ost-Jerusalem und im besetzten Westjordanland zu weiterem Leid und Ungerechtigkeit geführt haben. In seinem Schreiben stellte der Generalsekretär Folgendes fest. Es ist längst an der Zeit für unumkehrbare Fortschritte auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung, in der Israel und Palästina an Seite in Frieden und Sicherheit leben, mit Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten. Ich rufe dringend dazu auf, die lebensrettende humanitäre Hilfe für das palästinensische Volk in vollem Umfang zu unterstützen. Guterres wies darauf hin, dass die Vereinten Nationen weiterhin das Recht des palästinensischen Volkes auf ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde unterstützen werden.
Außenminister Hakan Fidan ist in Portugal mit Ahmed Attaf, algerischer Minister für Auswärtige Angelegenheiten, die nationale Gemeinschaft im Ausland und afrikanische Angelegenheiten und Tuhit Hussein, außenpolitischer Berater der Übergangsregierung von Bangladesch, zusammengekommen. Laut einem Beitrag auf dem Social-Media-Account des Außenministeriums traf sich Fidan mit dem algerischen Außenminister Attaf und dem außenpolitischen Berater der Übergangsregierung von Bangladesch, Hussein, in der Stadt Cascais, wo er am 10. globalen Forum der Allianz der Zivilisation der Vereinten Nationen teilnahmen. Fidan empfing auch Professor Dr. Jeffrey Sachs, den Präsidenten des UN Sustainable Development Solutions Network, und traf sich mit Nasser Kamil, dem Generalsekretär der Union für den Mittelmeerraum.
Nach mehr als einem Jahr Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon schweigen die Waffen. Am Morgen begann eine von den USA vermittelte Waffenruhe. Bis kurz vor Inkrafttreten gab es gegenseitigen Beschuss. Nach erneuten massiven israelischen Luftangriffen im Libanon ist der angekündigte Waffenstillstand im Krieg mit Hezbollah am frühen Morgen in Kraft getreten. Er soll die seit fast 14 Monaten anhaltenden Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der vom Iran unterstützten Hezbollah beenden. Das Waffenruheabkommen sieht vor, dass die Kämpfe zunächst für 2 Monate eingestellt werden. Die Hezbollah soll ihre Präsenz an der südlibanesischen Grenze aufgeben, während israelische Truppen auf ihre Seite der Grenze zurückkehren sollen. Tausende libanesische Soldaten und Blauhelme der UN-Beobachtermission UNIFIL, so ein Gremium unter Vorsitz der USA, sollen die Umsetzung des Abkommens überwachen. Israel erklärte, dass es erneut angreifen werde, sollte die Hisbollah das Abkommen brechen. In den Stunden vor dem Inkrafttreten flog Israel einige der schwersten Angriffe auf Beirut seit Kriegsbeginn. Auch die Hisbollah griff Israel nach eigener Darstellung noch in der Nacht an. Sie erklärte unter anderem, Israels Soldaten und Ziele jenseits der Grenze in Israel mit Raketen beschossen zu haben.
Türkei, Katar, Ägypten und die USA werden sich für einen Waffenstillstand in Gaza einsetzen. US-Präsident Joe Biden erklärte, mit dem Schritt zu einer Waffenstillstandslösung in der Krise zwischen Israel und der Hisbollah würden sich nun alle Augen auf den Gazastreifen richten. Biden sagte, in den kommenden Tagen werden die USA gemeinsam mit Türkei, Ägypten, Katar und Israel eine neue Initiative für einen Waffenstillstand in Gaza ergreifen. Das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Libanon trat um 4.04 Uhr Ortszeit in Kraft.
Der Iran hat den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah begrüßt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Ismail Bekai vermerkte in einer schriftlichen Erklärung, sie würden begrüßen, dass die Aggression Israels gegen den Libanon zu Ende geht. Sie würden die libanesische Regierung, das Volk und die Widerstandskräfte unterstützen. Bekai appellierte an die internationale Gemeinschaft für die Wahrung des Friedens und der Stabilität in der Region und den Stopp der Angriffe Israels in Gaza, Druck auf die Führung in Tel Aviv auszuüben.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Nach Angaben des irakischen Innenministers Abdul Emir Shamari ist mit der britischen Innenministerin Yvonne Cooper eine gemeinsame Absichtserklärung im Bereich der Sicherheit unterzeichnet worden. Nach einem Treffen in Bagdad traten Shamari und Cooper gemeinsam vor die Presse. Shamari erklärte, mit der britischen Ministerin sei eine Absichtserklärung im Bereich der Sicherheit und des Nachrichtendienstes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Drogenhandels und der Verfolgung gesuchter Terroristen unterzeichnet worden. Die Absichtserklärung werde auch die Grenzsicherheit und die Verbrecherbekämpfung beinhalten. Cooper ihrerseits betonte, mit der Absichtserklärung würden die beiden Länder in der Lage sein, gegen grenzüberschreitende Kriminelle zu kämpfen. Diese Partnerschaft werde die Sicherheit der beiden Länder im Einklang mit den gemeinsamen Interessen stärken, so die britische Innenministerin weiter.
Das niederländische Parlament hat einen Antrag verabschiedet, der die Umsetzung des vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehls gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant fordert. Bei den Beratungen über den Haushalt 2025 des Außenministeriums im niederländischen Parlament wurde der von der Oppositionsabgeordneten Kate Pierre und fünf weiteren Abgeordneten eingebrachte Antrag auf Umsetzung des Haftbefehls gegen Netanyahu und Gallant mit einer Mehrheit der Stimmen angenommen. In dem Antrag wird die Regierung aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs von allen Ländern, die Vertragsparteien des Gerichtshofs sind, umgesetzt wird. Zudem wird verlangt, dass die Niederlande dem Haftbefehl nachkommen und unverzüglich alle nicht dringenden Kontakte zu Netanyahu einfrieren. In einem Beitrag auf ihrem Social-Media-Account erklärte Piri, dass die Abgeordneten der PVV, der Partei der rechtsextremen Geert Wilders, einem der Koalitionspartner und der Partei der bäuerlichen Bürgerbewegung unter Leitung von Caroline von der Plass gegen den Antrag zugestimmt hätten. Ein weiterer Antrag, der heute im niederländischen Parlament angenommen wurde, forderte die Unterstützung von Sanktionen der Europäischen Union gegen Yossi Dogan, den Leiter des Siedlungsrates im nördlichen Westjordanland. Dogan hatte den niederländischen Rechtsextremisten Geert Wilders zu einem für Dezember geplanten Programm in einer der illegalen Siedlungen im Westjordanland eingeladen. Der Internationale Strafgerichtshof gab am 21. November bekannt, dass er Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gazastreifen erlassen hat.
Der weißrussische Staatspräsident Alexander Lukaschenko weilt für einen offiziellen Besuch in Pakistan. Im Rahmen des Besuchs unterzeichneten beide Länder Abkommen in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Umwelt, Wissenschaft und Technologie. Zudem unterzeichneten beide Länder ein Protokoll zur Auslieferung von Straftätern. Der belarussische Staatspräsident Lukaschenko und der pakistanische Premierminister Scherif betonten die Zusammenarbeitsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen und brachten den Wunsch zum Ausdruck, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen weiter auszubauen.
Nachdem England Visapflicht für Kolumbianer eingeführt hat, wird Kolumbien nach dem Prinzip der Gegensätzlichkeit Visum von den Briten verlangen. Die Entscheidung des britischen Parlaments wurde vom kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro über soziale Medien scharf kritisiert. Der Staatspräsident schrieb Folgendes: Wenn England die Visumpflicht für unsere Staatsbürger noch einmal auf die Tagesordnung gebracht hat, möchte ich sagen, dass wir im Gegenzug Visum von Briten verlangen werden, die unser Land besuchen möchten. Unterdessen vermerkte der kolumbianische Außenminister Gilberto Murillo, er hoffe, dass das britische Parlament seine Entscheidung noch einmal prüft.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiers hörten Sie die Nachrichten.
Türkische Presseschau. Sabah. Erdogan. Die digitale Welt zerstört alle Werte im globalen Maßstab. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan habe auf dem 7. Religionsrat Folgendes gesagt: Diejenigen, die versuchen, die Muslime durch Massaker in Palästina, Gaza und im Libanon auszurotten, sind klar erkennbar. Der heimtückische Feind, der die Muslime auf globaler Ebene angreift, hinterlässt weitaus größere Auswirkungen und Schäden als in Gaza. Dieser versteckte und heimtückische Feind führt seinen Krieg mit den Medien. Die digitale Welt zerstört alle Werte auf globaler Ebene. Habertürk, Fidan. Wir stehen kurz vor einem Zusammenprall der Zivilisationen. Außenminister Hakan Fidan habe gesagt, dass Israel Völkermord an den Palästinensern die Probleme verschärft habe und habe Folgendes hinzugefügt: Wir waren noch nie so nah an einem echten Zusammenprall der Zivilisationen. Dies ist eine Warnung für die Menschheit. Hürriyet. Yaşar Güler. Sab ist auch gesperrt. Verteidigungsminister Yaşar Güler habe Folgendes gesagt: Dank der großen Hingabe und den Anstrengungen der unserer heldenhaften Soldaten ist die Schleuse in Sab im Norden des Irak geschlossen worden. Unsere Aktivitäten in der Region gehen weiter und werden mit demselben Tempo und derselben Entschlossenheit fortgesetzt. Star. Minister Bulat. Türkei ist zu einem unverzichtbaren Teil globaler und regionaler Wertschöpfungsketten geworden. Trotz des schwachen Verlaufs der Weltwirtschaft, zunehmender protektionistischer Tendenzen in der Handels- und Industriepolitik, zunehmender geopolitischer Konflikte und Unsicherheit in den Nachbarländern setzte die türkische Wirtschaft ihren Wachstumskurs bei Produktion, Beschäftigung und Exporten fort, habe Handelsminister Ömer Bulat gesagt. Yeni Şafak, wir sind in der ersten Jahreshälfte um 3,6% gewachsen. Die türkische Wirtschaft sei im zweiten Quartal des Jahres aufgrund der straffen Geldpolitik um 2,5% gewachsen. In den ersten 6 Monaten habe das Wachstum 3,6% betragen. Meine Damen und Herren, Sie hörten die türkische Presseschau.
Der Nahe Osten und Türkei.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Der Nahe Osten und Türkei. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema: Wie wird die Wiederwahl von Donald Trump das Gleichgewicht im Nahen Osten verändern? Sie hören nun eine diesbezügliche Bewertung vom Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat bereits erste Auswirkungen auf das Gleichgewicht und die politische Dynamik im Nahen Osten gezeigt. Trumps Politik während seiner vorherigen Amtszeit unterschied sich stark von den traditionellen diplomatischen Ansätzen der USA und legte den Schwerpunkt auf die Beziehungen im Nahen Osten, insbesondere zu den regionalen Führern. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz in seiner neuen Amtszeit noch stärker in den Vordergrund treten wird, und es wird bereits über die positiven und negativen Auswirkungen diskutiert, die dies für die Region haben könnte. In seiner ersten Amtszeit verfolgte Donald Trump die Politik America First und versuchte, die militärischen Interventionen der USA in der Region zu reduzieren. Es wird erwartet, dass sich diese Politik in seiner neuen Amtszeit verschärfen wird. Trump könnte es vorziehen, die führenden Politiker der Region durch eine Mischung aus Wirtschaftssanktionen und Kooperationsmaßnahmen auf seiner Linie zu halten. Es wird erwartet, dass mit der Wiederaufnahme der Präsidentschaft Trumps eine harte Politik gegenüber dem Iran in Kraft treten wird. Die Verschärfung der Wirtschaftssanktionen würde es dem Iran erschweren, sein Atomprogramm in der Region voranzutreiben und könnte die Region an den Rand einer heftigen diplomatischen Krise bringen. Gleichzeitig wird Trumps Politik der Isolierung des Irans zu einer größeren Unterstützung für Länder wie Saudi-Arabien und Israel führen. In seiner vorherigen Amtszeit hatte Trump einen Friedensplan vorgelegt, der als Deal des Jahrhunderts bezeichnet wurde. Es wird erwartet, dass dieser Plan in der neuen Amtszeit noch aggressiver umgesetzt wird. Die Unterstützung der Bemühungen Israels, mehr Territorium oder Kontrolle in der Region zu erlangen, stößt bei den Palästinensern auf ernsthaften Widerstand, so dass die Gewalt zunehmen könnte. Trumps Politik der Energieunabhängigkeit könnte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Beziehungen zu den ölproduzierenden Ländern im Nahen Osten spielen. Es wird erwartet, dass sich die Handelsbeziehungen mit Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten während seiner neuen Amtszeit vertiefen werden. Dies kann die Region zwar wirtschaftliche Stabilität bringen, aber auch zu Schwankungen bei den Energiepreisen führen. Trumps Politik des Abzugs der US-Truppen aus dem Nahen Osten könnte sich auch in der neuen Amtszeit fortsetzen. Diesmal werden die USA jedoch wahrscheinlich ihren Einfluss indirekt durch mehr militärische und wirtschaftliche Abkommen mit den Führern der Region verstärken. Diese Situation birgt die Gefahr, dass das Sicherheitsgleichgewicht im Nahen Osten unter dem Einfluss von Akteuren wie Russland und China gerät. Der Normalisierungsprozess zwischen Israel und den arabischen Ländern könnte sich in der nächsten Zeit beschleunigen. Trumps Unterstützung für das Abraham-Abraham-Abkommen könnte für eine gewisse Stabilität in der Region sorgen. Wenn die Wirtschaftssanktionen und die Gewalt abgebaut werden, ist ein Aufschwung der regionalen Wirtschaft möglich. Andererseits könnten die Spannungen zwischen Iran und den USA die Region an den Rand eines neuen Krieges bringen. Die Palästinenserfrage dürfte komplizierter werden und die Aktivitäten radikaler Gruppen werden wahrscheinlich zunehmen. Im Falle eines Rückzugs der USA könnte der Einfluss extremer Akteure wie Russland und China in der Region zunehmen. Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsident hat begonnen, das Gleichgewicht im Nahen Osten erheblich zu beeinflussen. Die Politik der neuen Ära wird von Trumps persönlichem Führungsstil, seinen Prioritäten und seinen Beziehungen zu regionalen Führern geprägt sein. Die Zukunft des Nahen Ostens wird davon abhängen, in welche Richtung Trumps Politik gehen wird und wie die regionalen Führer auf diese Politik reagieren werden. Sie hörten eine Bewertung vom Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Der Nahe Osten und Türkiye.
Kalmadı tadım tuzum, çok huysuzum epeydir. Bir yere sığamaz oldum, nasıl uyumsuzum. Eşi dostu kimseyi göresim duyasım yok. Baş edemedim ayrılık, pek yaman pek çok. Koyar oldu her şey, hep ağlayasın var, zor tutuyorum. Bilhassa akşamlar hiç geçmek bilmiyor, çok özlüyorum. Bana sevişmeler, sevmeler haram haram. Ölmedim ama süründüm, tuttum ah bedduan. Bana sevişmeler, sevmeler haram haram. Ölmedim ama süründüm, tuttum ah bedduan. Koyar oldu her şey, hep ağlayasın var, zor tuturum. Bilhassa akşamlar hiç geçmek bilmiyor, çok özlüyorum. Koyar oldu her şey, hep ağlayasım var, zor tutuyorum.
Sorma yollara sor, bana sorma yollara sor. Çok bahar Bırakmışsam da kendimi avuçsam da.
Sportpanorama.
Wie jede Woche am gleichen Tag und zur gleichen Zeit sind wir mit der türkischen Super League und den fünf großen europäischen Ligen sowie den Sportereignissen aus der Welt mit Ihnen zusammen. Der 13. Spieltag der Super League ist abgeschlossen. Galatasaray besiegte Bodrumspor auswärts mit 1-0 durch das Tor von Batshuayi. Der türkische Spitzenklub erhöhte seine Punkte auf 34 und behauptete die Tabellenführung. Fenerbahce, das 4 Punkte hinter Galatasaray liegt, passte auswärts ebenfalls nicht. Fenerbahce gewann das Spiel in Kayseri mit 6-2. Oğuz Aydın, der zum ersten Mal in der Startelf von Fenerbahçe stand, wurde mit 2 Toren zum Matchwinner. Oğuz krönte seinen Erfolg auch mit seiner Vorlage für Szymanski. In der 13. Spielwoche blieb Beşiktaş unter seinen Erwartungen. Beşiktaş, das zu Hause Göztepe aus İzmir empfing, verlor vor heimischer Kulisse mit 2-4. Obwohl die Schwarz-Weißen 2-0 in Führung lagen, gaben sie das Spiel am Ende mit 4-2 her und liegen 13 Punkte hinter dem Tabellenführer. In der 12. Spielwoche der englischen Premier League baute Spitzenreiter Liverpool seinen Vorsprung an der Spitze auf 8 Punkte aus. Liverpool besiegte Southampton auswärts mit 3-2. Somit blieb es in der Woche, in der sein schärfster Rivale Manchester City mit 0-4 gegen Tottenham verlor, allein an der Spitze. Der Albtraum für Manchester City, den Meister der letzten 4 Saisons in der Premier League, geht weiter. Während City seit 67 Jahren eine Niederlagenserie von 5 Spielen erlebte, erlebte Guardiola zum ersten Mal eine solche Niederlage. Liverpool empfängt nächste Woche zu Hause Manchester City und wird mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Liverpool liegt mit 31 Punkten an der Tabellenspitze, gefolgt von Manchester City mit 23 Zählern. Hinter City liegen Chelsea, Arsenal und Brighton mit jeweils 22 Punkten. Während der 14. Spieltag der spanischen Liga komplett ist, verliert Barcelona weiterhin Geld. Barcelona, das letzte Woche gegen Real Sociedad verlor, kam diese Woche auswärts bei Celta Vigo nicht über ein 2-2 Unentschieden hinaus und holte aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt. Barcelona führte das Spiel mit 2-0 gegen Celta Vigo durch die Tore von Rafinha und Lewandowski und Casado erhielt in der 82. Minute eine rote Karte. Da Barcelona bis zum Spielende mit 10 Mann in Unterzahl spielen musste, konnte der Traditionsklub die Tore von González und Álvarez in der 84. und 86. Spielminute nicht verhindern und musste sich mit einem Punkt begnügen. Real Madrid profitierte vom Patzer von Barcelona. Real Madrid besiegte Leganés auswärts mit 3-0 in dem Spiel, in dem Arda Güler in der Startelf stand. Arda Güler, der 75 Minuten auf dem Feld blieb, erhielt von den Verantwortlichen für seine effektive Leistung die volle Punktzahl. Der türkische Nationalspieler, der 60 Ballkontakte hatte, spielte mit einer Passgenauigkeit von 93%. Der junge Spieler, der zwei wichtige Pässe spielte, unterstützte Valverdes Tor und trug zum ersten Mal in dieser Saison zum Tor bei. Real Madrid mit einem Spiel weniger erhöhte durch den Sieg seinen Punktestand auf 30 und liegt mit 34 Punkten 4 Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona auf dem zweiten Platz. In der 13. Spielwoche der italienischen Serie A nahm Spitzenreiter Napoli mit Lukaku die Roma-Hürde. Napoli besiegte Rom zu Hause mit 1-0 durch das Tor von Lukaku in der 54. Minute und behauptete seine Führung in der Woche, in der auch die ärgsten Rivalen gewannen. Napoli ist mit 29 Zählern Spitzenreiter, gefolgt von Atalanta, Inter, Fiorentina und Lazio mit jeweils 28 Punkten. In der 13. Spielwoche der Serie A trennten sich Paolo Francescas Mannschaft Milan und Thiago Mottas Juventus Turin mit einem torlosen 0-0. Der türkische Fußball-Nationalspieler Kenan Yıldız, der für Juventus in der Startelf stand, wurde in der ersten Minute der Nachspielzeit gegen Samuel Mubangula ausgewechselt. Juventus erhöhte seine Punkte auf 25 und Milan auf 19. Der 11. Spieltag in der deutschen Bundesliga ist abgeschlossen und beim Spitzenreiter Bayern München geht die Harry-Kane-Show weiter. Der englische Stürmerstar Harry Kane erzielte beim 3-0 Heimsieg des FC Bayern München gegen Augsburg einen Hattrick. Leipzig, das als Zweiter in die Woche gestartet war, fiel nach einer 3-4 Auswärtsniederlage gegen Hoffenheim auf den dritten Platz zurück. Auf dem zweiten Tabellenrang liegt Eintracht Frankfurt, das Werder Bremen zu Hause mit 1-0 besiegte. Bayern München ist mit 29 Punkten ungeschlagener Spitzenreiter, gefolgt von Eintracht Frankfurt mit 23 und Leipzig mit 21 Punkten. Das Team von Nuri Şahin, Borussia Dortmund, Tabellenfünfter der Bundesliga, besiegte Freiburg zu Hause mit 4-0. Şahin, der in dieser Saison in die Kritik geraten war, konnte aufatmen. Der 12. Spieltag der französischen Ligue 1 ist komplett. Der ungeschlagene Spitzenreiter Paris Saint-Germain besiegte Toulouse zu Hause ohne Mühe mit 3-0. Das Team von Luis Enrique erhöhte seine Punktezahl auf 32 und behauptete die Tabellenführung. Monaco, das Brest zu Hause mit 3-2 besiegte, liegt mit 26 Zählern auf dem zweiten Platz. Marseille, das Nantes auswärts mit 2-1 besiegte, liegt mit 23 Punkten auf dem dritten Platz. Sportpanorama geht mit der Formel 1 weiter. Max Verstappen gewann den großen Preis von Las Vegas und wurde Formel 1 Weltmeister. Max Verstappen, der niederländische Pilot des Red Bull Teams, der beim Grand Prix von Las Vegas Fünfter wurde, gewann die Meisterschaft zum vierten Mal in Folge. Allerdings wird es bis zum letzten Rennen der Saison einen erbitterten Kampf um die Teamwertung geben. Sportpanorama geht weiter mit Radsport. Das Konya Velodrom, die erste und einzige olympische Strecke Türkis, bereitet sich auf internationale Radrennen vor. Der Internationale Radsportverband gab bekannt, dass die Eröffnungsrennen des UCI Track Cycling Nations Cup 2025 vom 14. bis zum 16. März 2025 in Konya stattfinden werden. Auf Wiederhören.
Sportpanorama. Thank you.
Ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Sevdiğim kız başkasına varmış dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Sevdiğim kız başkasına varmış dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Baban der al kırnaçanı oğlum akşama düğün var yürü Ali Cabbar. Baban der al kırnaçanı oğlum akşama düğün var yürü Ali Cabbar. Sevdiği kız başkasına varmış oynar Eroğlu'yla çalar Ali Cabbar. Sevdiği kız başkasına varmış oynar Eroğlu'yla çalar Ali Cabbar. Bu ne derttir bu nasıl sınavdır anlayabilirsen anla Ali Cabbar. Bu ne derttir bu nasıl sınavdır anlayabilirsen anla Ali Cabbar. Yükür almış buralara küsmüş askere yazılmış gider Ali Cabbar. Yükün almış buralara küsmüş üç askere yazılmış gider Ali Cabbar. Gideli 6-7 ay olmuş haberi de düşmüş köye Ali Cabbar. Gideli 6-7 ay olmuş haberi de düşmüş köye Ali Cabbar. Sesi susmuş, kırnatısı susmuş, bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar. Sesi susmuş, kırnatısı susmuş, bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar. Sesi susmuş, kırnatısı susmuş, bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar. Sesi susmuş, kırnatısı susmuş, bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar.
Wein.
Merhaba liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der heutigen Sendung werden wir ein bekanntes türkisches Sprichwort besprechen, das uns, wie viele andere, durch die Erfahrungen von Tausenden von Jahren erreicht hat. Wir beginnen unsere Ausführungen mit der Aussage, dass der Arzt das Haus betritt, in das die Sonne nicht eintritt. Das Sonnenlicht ist für alle Lebewesen lebenswichtig. Pflanzen produzieren ihre eigene Nahrung, indem sie das Sonnenlicht durch Photosynthese nutzen. Bei diesem Prozess wird auch Sauerstoff in die Atmosphäre abgegeben. Darüber hinaus nehmen Tiere, die Pflanzen und solche fressen, in einer Kette Sonnenenergie in ihren Körper auf. Auf diese Weise spielt die Sonne eine entscheidende Rolle für den Fortbestand des Lebens auf der Erde. Ohne die Sonne können die Pflanzen und damit auch die anderen Glieder der Nahrungskette nicht existieren. Die Sonne ist eine grundlegende Energiequelle für den Fortbestand des gesamten Ökosystems. Das Sonnenlicht hat auch eine direkte positive Auswirkung auf den Menschen. Einer der offensichtlichsten Vorteile ist die Produktion von Vitamin D. Durch den Kontakt des Sonnenlichts mit unserer Haut wird die Produktion von Vitamin D in unserem Körper ausgelöst. Dieses Vitamin ist äußerst wichtig für die Knochengesundheit, das Immunsystem und die allgemeinen Körperfunktionen. Vitamin D-Mangel kann zu Knochenerkrankungen wie Osteoporose, einem geschwächten Immunsystem und verschiedenen Gesundheitsproblemen führen. Mit anderen Worten, Sonnenlicht spielt eine entscheidende Rolle für ein gesundes Leben. Sonnenlicht hat auch eine positive Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Untersuchungen haben ergeben, dass eine ausreichende Sonneneinstrahlung das Serotonin-Hormon erhöht. Dieses Hormon verbessert unsere Stimmung und macht uns im Allgemeinen glücklicher. Die Sonne tötet auch Bakterien und Keime ab. Frische Luft und Sonnenlicht helfen, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Vor allem in geschlossenen und dunklen Räumen schaffen Faktoren wie Feuchtigkeit und Nässe eine Umgebung, die Krankheiten verursachen kann. Das Sprichwort, wo die Sonne nicht hineinkommt, kommt ein Arzt ins Haus, unterstreicht den großen Beitrag des Sonnenlichts zur Gesundheit. Daher ist das Sonnenlicht nicht nur für den natürlichen Lebenszyklus, sondern auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen von entscheidender Bedeutung. Wenn wir uns bei sonnigem Wetter im Freien aufhalten, trägt dies in hohem Maße zu unserer körperlichen und geistigen Gesundheit bei. Es ist äußerst wichtig, diese wichtige Rolle der Sonne in unserem Leben nicht zu vergessen und diese Ressource ausreichend zu nutzen. Auf Wiederhören.
Wein.
Sana bir mesaj var, üzme onu
çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare, sen başıma belasın. Konuşuyorlar ama hep bahane. Ben çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare, sen başıma belasın. Konuşuyorlar ama hep bahane. Her detayın hafızamda piksel piksel. Her gülüşün çikolata gibi biter biter. Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem. Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten. Ben çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare, sen başıma belasın. Konuşuyorlar ama hep bahane. Ben çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare, sen başıma belasın. Konuşuyorlar ama hep bahane. Her detayın hafızamda piksel piksel. Her gülüşün çikolata gibi biter biter. Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem. Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Saltu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio, la voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
Юфлет Зъри и Тюркия.
Чели ши Туарчи Чешен, Тонко Дентай.
Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
Да, да, Тюркия ғаг радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
Айч, радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овоза.
Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
Е, садай Тюркия.
Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
Эдо и фонетис Тюркия.
Олди радио глас Тюркия.
Гидарреди амурия Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangi radio ya?
Oldu radio glas Turkiye.
Türkiye Öne Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Mein Name ist Tan. Somit geht unsere Sendung der Stimme Türkiye's Sende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Münze wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Thank you.
Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu'ydu.